Ich darf euch den René Winkler vorstellen, der heute zu uns wird reden. Meine erste Begegnung mit ihm hatte ich, als er Pastor war in Steckborn. Steckborn ist hier an dem Hügel. Und das heisst, du hast eine Weile lang hier gelebt und gearbeitet, René. Das war deine Heimat. Wie ist es wieder zurückzukommen in die Heimat? So?
Immer sehr schön. Die war eine prägende Zeit. Wir haben geheiratet, sind dann auf Steckborn gekommen, 9 Jahre da gewesen. Unsere Kinder sind dort auf die Welt gekommen.
Und, also das heisst im Spital Frauenfeld, oder?
Ja, im Alten, genau, im Alten Spital. Und meine Frau kommt von Wengi, also gar nicht weit von hier eigentlich. Und darum ist der Dialekt auch etwas Schönes, wenn man wieder zurückkommt. Unsere Kinder Baslern jetzt, das ist etwas anderes. Ja.
Wie vertreibst du das?
Ja, mittlerweile gut. Ich fühle mich dort daheim. Es ist schon das 4. Jahrhundert dort unten. Gut. Aber die Vorstellung war dann schon schräg.
Ja, cool. Also, der René ist dann von Steckborn aus weiter eben einfach mal Richtung Basel grundsätzlich und ist irgendwann mein Chef geworden. Er war der Regionalleiter oder der Leiter Schweiz, Entschuldigung, für alle Chisona-Gemeinden in der Schweiz. Und in dieser Phase von ihm ist auch die Frage, ob ich die Leitung von dieser Gemeinde übernehme. Und ich mag mich gut erinnern an ein Gespräch, da weißt du wahrscheinlich nicht mehr, da oben im Büro. Und dann hast du gesagt zu mir, es ist noch unklar gewesen, ob ich es mache. Und dann hast du gesagt, Paul, jetzt bist du dran, du nimmst die Fäden in die Hände. Und Okay. Das ist mir geblieben. Ich habe gewusst, was mein Job ist nachher. Es hat mir einfach wohl da. Ich habe gemerkt, ich möchte das. Ich möchte da, aber es hat gut da, wenn der Chef mir nochmal so eine Begleitung gibt. Und ich möchte dir herzlich danken für den wunderbaren Satz. Der hat mir sehr, sehr geholfen.
Ja, genau. Ja.
Genau. Der hat mir wirklich geholfen. Du hast mich freigesetzt und bevollmächtigt dort. Schön. Jetzt aber, nachher dann bist du auch Leiter geworden von Chisona International. Ein Riesenunternehmen, eigentlich, muss man sagen, mit vielen 100 Menschen, die damit involviert waren, in die Anstellungsverhältnisse und noch über das aus natürlich viele Gemeinden und verschiedene Werke. Und von außen hat das immer sehr gut ausgesehen, wie wenn das einfach gut läuft, hat perfekt ausgesehen. René, warum kommst du zu uns jetzt heute und redest über Scherben, du redest über Herausforderungen und über Scheitern?
Also, von außen sieht manches gut aus und es macht aber Sinn, wenn man sehr ehrlich ist und mit den Sachen sehr aufrichtig umgeht. Es akzeptiert auch die Sachen, die nicht gelingen. Und das Leben ist ja oft ein Versuch, ein Bewältigungsversuch. Man packt irgendetwas an und dann klingt es, oder es klingt nicht. Und nachher ist es nie, oder ganz selten, ist es irgendwie schwarz oder weiß. Es ist gelungen oder überhaupt nicht gelungen. Es ist eine sehr durchzogene Geschichte und es sind schwierige Sachen gewesen, aber ich habe gemerkt, es lohnt sich, ehrlich zu sein, und es ist auch hilfreich, wenn man ehrlich über die Sachen redet und was sich bewährt und was sich nicht bewährt. Und jetzt bin ich da, du hast mich eingeladen.
Darum, das ist gut, super, vielen Dank. Es ist ja so, dass ihr Möglichkeit habt, jetzt auch online, wenn ihr über Livestream zugeschaltet seid oder auch hier im Gebäude, könnt ihr den Code oder die Webseite nochmal anstreichen. Er wird der René nachher seine Folien haben, das heisst, das verschwindet. Aber es würde uns sehr freuen, wenn da, was du irgendwie möchtest, bemerken, kommentieren oder vielleicht auch eine Frage stellen, das auf Slido deponierst, damit wir nachher, nach dem Referat, nochmal mit dem René ins Gespräch kommen über das, was er gesagt hat. Also nutzen es, und ich möchte euch empfehlen, das während dem Referat schon zu nutzen, weil wenn ihr denkt, ich mache es nach dem Referat, ist der Gedanke weg. Also geht auf Slido, schreibt eure Sachen auf, damit wir nachher dann die Kostbarkeiten dann auch haben fürs Gespräch.
Danke vielmals. Scherben bringen Freiheit. Scherben, wir reden von Scherben, wenn uns etwas verkehrt. Sei es eine schöne chinesische Vase, falls wir eine haben daheim, und dann die irgendwie oben runterfällt. Etwas geht kaputt, was einem sehr wertvoll war. Es geht nicht weiter oder es geht irgendwie anders weiter. Man verliert Optionen. Scherben, wenn etwas eigentlich sehr Unangenehmes und passiert, was man sich überhaupt nicht gewünscht hat. Die Aussage, Scherben bringen Freiheit, die stimmt natürlich nur in einem gewissen Sinn. Vielleicht könnt ihr am Schluss merken, wie ich das gemeint habe. Ich mache mal ein grosses Fragezeichen hinten dran. Weil Scherben, wenn es passiert, dass uns etwas verkehrt und etwas nicht gelingt, wenn wir scheitern, dann nimmt uns das zuerst mal gefangen. Und also vielleicht Tag und Nacht und beschäftigt uns, weil etwas, was einem wichtig ist, eben jetzt im Bruch ist. Und dann dreht sich vielleicht wirklich eine Zeit lang alles um das herum, was jetzt gerade kaputt gegangen ist, was jetzt irgendwo Perspektiven wegnimmt. Scherben können eben sehr, sehr gefangen. Ich sage drei Beispiele jetzt von mir persönlich. Das eine ist so die Geschichte mit dem Direktor von Chrysona International. Ich bin vor genau 10 Jahren bin ich Leiter geworden, Gesamtleiter. Und mit dieser Aufgabe ist natürlich verbunden gewesen, dass ich den Laden zusammenhalte. Also, dass die Gemeindeverbände in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, südlichen Afrika und was alles dazugehört, dass wir eine gemeinsame Strategie gehen, dass es irgendwie einen Schulterschluss gibt, dort, wo man sich vielleicht auch ein bisschen voneinander distanziert hat. Den Laden zusammenzuhalten, irgendwie auf eine, auch wirtschaftlich, dass wir irgendwie auf soliden Füßen stehen und so. Und das ist in dem Sinn nicht gelungen. 2018 ist fertig gewesen. Wir müssen darüber reden, wie es jetzt weitergehen soll, überhaupt strukturell in unserem Verband. Und haben uns dann entschieden, den gesamten Verband in die Struktur aufzulösen. Und die Konsequenz war, dass es meinen Job nicht mehr gegeben hat. Jetzt sage ich das so in ein paar Sätzen. Für mich ist auch klar, dass es ein Stück weit ein Scheitern ist in meiner Leiterschaft, in meiner Leitungsaufgabe. Mittlerweile, ich neige manchmal schon ein bisschen dazu, zum zu viel bei mir zu sehen und die Verantwortung zu fest übernehmen, für alles, was passiert. Das kann ich mittlerweile schon differenzieren und weiss, dass andere mit beteiligt waren und dass jetzt einfach nicht nur schlecht ist oder falsch ist so gar nicht, was jetzt passiert ist, aber es ist auch ein Scheitern damit verbunden und das Eingeständnis, ich habe es nicht geschafft, ich bin mit ganz anderen Ambitionen angetreten. Heute bin ich Mitarbeiter am Theologischen Seminar, also dort, wo ich vorher der Chef war, im gleichen Büro mit teilweise den gleichen Leuten, bin ich heute Mitarbeiter, ich leite nicht mehr und die vorher meine Mitarbeiter waren, sind jetzt meine Chefs. Ihr könnt ein bisschen ahnen, dass das eine rechte Veränderung war. Ein zweites Beispiel, ich bin vor im Januar 2021, also vor gut anderthalb Jahren, vorher schon, ich war in der Stiftung im Raum Basel, eine sozialdiakonische Stiftung, bin im Stiftungsrat gewesen, Stiftungsratspräsident, wir sind das dritte gewesen. Und ich weiss es noch so gut, am 12. Januar 2021 haben die anderen zwei am Anfang von der Sitzung rausgeschossen. Haben entschieden, dass es mit mir nicht weitergeht. Und was habt ihr im Himmel? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gewusst, es gibt ein paar Sachen, die wir darüber reden müssen und schwierig sein, weil wir wahrscheinlich wirklich Deutsch reden miteinander. Ich war sehr entschlossen gewesen. Und ich habe seit vielen Jahren also ein paar Leute, die mich, Monika, meine Frau, die uns so ein bisschen begleiten im Gebet. Und haben für uns beten. Und dann habe ich denen auch gesagt, wir haben auch eine Sitzung, die wird ein bisschen schwierig sein. Oder ja, braucht Lösungen. Und bin sehr mit einer inneren Klarheit in die Sitzung hineingegangen, was jetzt Sache ist. Ich muss auch noch sagen, ich hasse Konflikte und muss mich richtig zwingen, die Sachen dann anzusprechen und Konflikte auszulösen. Aber ich bin mit einer grossen Überzeugung und eigentlich bei aller Anspannung auch mit einer grossen Gelassenheit in die Sitzung hinein. Ich habe selten vor einer Sitzung innerlich so Klarheit gehabt, was jetzt dran ist und was jetzt passieren muss. Es ist alles anders gekommen. Nach 40 Minuten bin ich wieder draußen gewesen. Ich habe mich von menschlich, ist es eine verstörende Erfahrung gewesen. Es ist auch geistlich, also im Sinn von mir betet, sehr konkret betet, innerlich sehr grosse Klarheit gehabt. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, jetzt hat mich Jesus versäckelt. Er hat mich hängen. Und in mir ist sofort auch eine Zynik aufgekommen, so. Es lohnt sich doch nicht, konkret zu beten. Schlussendlich bleibst du dann hängen und stehst alleine da. Das ist in dem Moment passiert. Ein drittes Beispiel, auch letztes Jahr im Sommer, hat meine Frau Monika wieder Krebs bekommen. Sie hat 2009 Brustkrebs gehabt und nach 12 Jahren ist der halt plötzlich wieder da gewesen. Zuerst hat man gar nicht recht gewusst, was los ist. Sie hat so im Rücken so Krämpfe gehabt und so. Und dann, das MRI hat dann gezeigt, dass bereits die Lendenwirbel eingebrochen sind, dass auf der Leber, also an mehreren Orten, der Krebs wieder da ist. Und wenn es zurückkommt, ist so nicht, gibt medizinisch nicht eine Perspektive, dass es nochmal geheilt werden kann. Es kann höchstens bremsen, das hofft man, werden. Und dort ist eine Welt zusammengebrochen. Das war 3 Tage vor der Ferien gewesen. Ich habe zwar dann 3 Wochen nicht gearbeitet, aber das war eine ganz komische Zeit gewesen. Jeden Tag ins Kantonsspital, ins Unispital, ins Basel. Und es ist so viel eine Perspektive für unser Leben, für unser gemeinsames Leben, die nächsten Jahre plötzlich einfach weg sein. Und, gell, Ja, es passiert vielen Menschen. Das Aussergewöhnliche und das Dramatische ist, wenn es einem selber trifft. Und dann hat das plötzlich eine Dimension und ein Gewicht. Und in mir sind plötzlich Vorstellungen von gemeinsamem Leben gestorben. Monika und ich haben seit vielen Jahren haben wir immer, oft im Sommer grosse Velotouren gemacht mit Zelt und Pack und so. Das ist für uns als Ehe, in unserer Ehe, ganz eine wichtige Sache gewesen. Überall höher rein sind wir. Und mir ist klar geworden, relativ schnell, das ist Geschichte, das kommt nicht mehr, das wird nicht mehr möglich sein und das hat mir unglaublich viel gekostet. Jetzt ist es immer so, wenn etwas scheitert, etwas in Brüche geht, manchmal sind wir vielleicht selber schuld, manchmal passiert es einfach, wir können es nicht erklären, dann ist das immer, ist eigentlich nicht die Frage, ob das objektiv etwas Schweres ist, sondern wie wir das persönlich erleben. Manchmal sagt man ja, tu nicht so, andere haben es schlimmer. Das ist nicht der Punkt. Ich muss mit dem umgehen und du musst auch mit dem umgehen, was innerlich in dir abläuft. Und das hat vielleicht für andere nicht so ein Gewicht, aber für dich ein grosses Gewicht. Und dann nimmt es einem richtig Fangen. Plötzlich ist der Rahmen weg, der Horizont, eine Option, mehrere Optionen sind vielleicht weg von Leben, von du dir vorstellst, von Zielen, die du anstrebst, von Träumen, die du hast. Jetzt ist es eigentlich immer auch so, dass Krisen, das sind Krisen, so Enttäuschungen, so Momente, wo etwas kaputt geht, die bringen auch an die Oberfläche, was einem wirklich wichtig ist. Um was einem wirklich geht. Gell, man kann vorher, wie alles rund läuft, kannst du einen Haufen behaupten, was dir wichtig ist. Aber wenn dir etwas passiert, dann merkst du plötzlich, vielleicht sind es ganz andere Sachen, wo dir jetzt plötzlich die Vorstellung, mit der Frau können eine Velotour machen oder dass man den Status, jetzt rede ich halt von mir, den Status kann behalten kann als Direktor und auch nicht irgendwo in der Mitarbeiterschaft verschwindet oder so. Also plötzlich merkst du, oder die Gerechtigkeit dort in diesem Stiftungsrat, der erste Moment, ja, nicht nur der erste, sondern ganze Haufen Stunden, die erfahrene Ungerechtigkeit, das hat mich umgetrieben, Tag und Nacht, bis ich träume hinein. Krisen zeigen, was wir wirklich glauben, was mir wirklich wichtig ist. Oder wir können sogar so sagen, Krisen offenbaren, wer mir Gott ist. Also, und das ist vielleicht sehr ernüchternd. Es gibt dann eben so Optionen, also die eigene Gerechtigkeit. Ich habe dort im Stiftungsrat überlegt, relativ reflexartig kenne ich auch einen Anwalt, der sich im Stiftungsrecht auskennt. Ich hatte gerade grosse Lust oder vor allem ein grosses Verlangen gehabt, um mein Recht zu kämpfen. Weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht richtig, was jetzt passiert. Die eigene Gerechtigkeit. Dann haben die in diesem Unternehmen natürlich dann gesagt, der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern, warum ich zu ihrem Stiftungsratspräsident bin, weil ich halt nicht feig bin. Und die haben über mir Sachen gesagt, wo ich glaube, sie sind falsch. Ich kann mich ja irren, gell? Aber ich habe das müssen wie zulassen. Es ist einfach passiert, ich habe mich nicht können wehren. Also in mir ist eine riesen Energie losgegangen, um das zu kämpfen. Oder mir wird vielleicht, ja, die Unabhängigkeit ist auch so ein hoher Wert. Oder vielleicht ist es das, was einem am wichtigsten ist, dass nicht andere über das eigene Leben bestimmen. Und plötzlich passiert das. Und mir wird merkt, ich will eigentlich unabhängig sein und nicht, dass andere über mich reinfräsen und jetzt bestimmen, wie es mit mir weitergeht. Das ist ein so doofes Gefühl. Und dann merkt man plötzlich, wie wichtig einem die Unabhängigkeit ist, die Freiheit, selber können zu entscheiden. Vielleicht ist es so, wenn einem etwas Materielles kaputt geht, dass einem Reichtum, Materielles, vielleicht wenn du einen Konkurs hast oder irgendwie etwas eben richtig in die Pinsen geht, merkst du plötzlich, wie du vielleicht so stark in dem Hang ist, dass du die finanzielle Freiheit hast und so. Dann merkt man plötzlich, was einem wirklich wichtig ist. Und das ist vielleicht ein bisschen eine ernüchternde Erfahrung. Jetzt sind Krisen so ein Moment, aber nicht nur, dass man so ein bisschen mit sich selber konfrontiert wird, ungefragt, sondern es sind auch Gelegenheiten. Wenn es richtig rebelt und Sachen verkehren, wo man dann merkt, wo man steht und so, ist das zugleich aber ein Moment, wo man kann neu entscheiden kann, was einem so wichtig sein soll im Leben. Also das Vertrauen auf Gott, jetzt in meinem Fall, wo ich darüber rede. Wer ist mein Gott? Bin ich das? Sind das meine Vorstellungen? Oder dass ich mein Vertrauen zu Gott neu zum Ausdruck bringe? Und jetzt, wenn es Scherben gibt und das jeder sieht, dann wird es jetzt sehr konkret. Was bedeutet das jetzt? Zu glauben? Was bedeutet das, zu sagen, Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt von meinem Leben? das in dem Moment neu und konkret zum Ausdruck zu bringen. Es passiert alles nicht so einfach und nicht so, man macht das nicht so schnell und so, aber man kann innerlich in allem buchstabieren, Entscheidungen treffen und es ist wie eine Gelegenheit, das neu zum Ausdruck zu bringen und das auch bei sich selber dann irgendwie innerlich auch wieder festzumachen. Für mich ist klar, dass mein Leben habe ich geschenkt bekommen. Mein Schöpfer, Gott, hat mir das Leben geschenkt, warum ich hier aufgewachsen bin, in der Schweiz und nicht irgendwo anders. Ich weiss es nicht, es gibt ganz viele, die ich nicht weiss im Leben. Ich habe das geschenkt bekommen und ich gehe davon aus, dass mein Ziel, das Leben, mein Lebensziel auch das ist, dass ich irgendwann, wenn ich hier sterbe, wieder bei Gott bin und die Ewigkeit oder die unsichtbare Welt, das, was uns im Moment nicht sichtbar ist, wieder verbringen. Und so wie ich die Bibel verstehe, ist Jesus Christus tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben. An ihm entscheidet sich unser Leben. Einer steht im Neuen Testament, Jesus sei das Bild vom unsichtbaren Gott. Gott kann mir nicht sehen. Aber wenn du heranschauen und verstehen, was ihn bewegt, dann muss Jesus anschauen. Das können wir im Neuen Testament, in den Evangelien machen. Im Alten Testament steht viel über ihn. Also über die Bibel, dort kann man drauf schauen, was Leute über einen Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben haben. Kann man ganz viel entdecken, wie Gott ist. Und der Kristallisationspunkt ist Jesus Christus. Er ist der Drehpunkt, der Angelpunkt von meinem Leben. An ihn glaube ich. Das ist für mich wieder Sinn. Zu leben, ihn lernen zu kennen, ihm zu vertrauen, ihm zu dienen. Und es gibt irgendwo so eine Freiheit, dass ich nicht der Mittelpunkt sein vom Leben, beziehungsweise, dass ich mein Leben nicht selber immer im Griff haben muss. Das ist für mich eine grosse Entlastung, dass nicht, ich möchte das gerne. Ich habe einen Haufen Leitungsjob gehabt und wenn man irgendwo Führung übernimmt, dann ist das, es gehört ja wieder zu, dass man den Laden im Griff hat. Man will gerne noch das Leben, man will Entwicklungen im Griff haben. Das ist auch nichts Schlechtes. Aber wenn man letztlich für sein eigenes Leben muss sagen, ich muss immer alles selber im Griff haben und man doch die Erfahrung machen, dass vieles scheitert, ist das eine grosse Freiheit zu wissen, ich bin in der Hang von Gott, ich bin der Hang von Jesus Christus. Er sieht mich, er sieht, wo ich drinnen bin, er hilft mir, mit all diesen Herausforderungen umzugehen. Letztlich ist das ein Gefühl oder eine Erfahrung von grosser Freiheit. Mit meinen drei Beispielen. Als Direktor jetzt nicht persönlich abgesetzt zu werden, das war nicht eine Personalfrage, aber einfach konsequent, aber auch eine deutliche Erfahrung. Du hast es nicht geschafft, jetzt, wie geht es weiter, was passiert jetzt weiter? Im Vertrauen auf Jesus habe ich mich entschieden, immer schon, aber dann wie neu, mein Leben gehört nicht mehr. Ich kann es ihm geben, beziehungsweise er hat sich mir geschenkt, darum kann ich jetzt gehen. Er liebt mich, er sieht mich. Ich will mit allem, was ich bin, mit meinem Leben, will ich schlussendlich das tun, was ihn ehrt, was zeigt, dass ich ihm vertraue. Und ich habe gesagt, das gehört nicht mehr mein Leben, meine Begabungen nicht, das, was mir über all die Jahre zugewachsen ist, an Bekanntheit, ich kenne in Deutschland, in der Schweiz, im kirchlichen Bereich, einen ganzen Haufen Leute. Ein Haufen Leute vertrauen mir, das ist wunderschön, aber das gehört nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit, um zu dienen, um Einfluss zu nehmen, um Menschen zu unterstützen. Und darum bin ich auf die Frage, ob ich jetzt einsteigen soll. Das sollte man normalerweise nicht machen, wenn man der Chef ist, dass man im gleichen Umfeld als Mitarbeiter wieder einsteigt. Habe ich mir gesagt, ich muss den Prozess durchgehen, den Status lagen, die Aufmerksamkeit, die mit meinem Direktorjob verbunden ist. Und ich werde mein Leben weiter einsetzen. Und wenn sie finden, das könnte jetzt hier gebraucht werden, das kannst du ja nicht einfach übergeben, so Beziehungen, dann werde ich das zur Verfügung stellen. Das ist ein Grundsatz, ein Wert von meinem Leben für mich, Verfügbarkeit. Ich werde mit dem, was ich habe, dienen und dort, was gebraucht wird, dann lasse ich darauf ein, dass ich meinen Beitrag leiste. Und was ich mir entschieden habe, nicht nur jetzt, da bin ich immer ein bisschen gefährdet, dass ich, wenn ich zurückschaue, immer ganz einen Haufen Fehler bei mir finde, nicht bei dem bleiben zu stehen, sondern dankbar zu sein für das, was möglich ist und jetzt aber vorwärts zu leben und nicht hinten zu schauen, ständig. Sondern vorwärts zu leben und hier und heute schauen, was gibt es für Chancen, was gibt es für Möglichkeiten. Ich habe mich dann entschieden, wo die Entscheidung mal gefallen ist oder ich gewusst habe, wenn sie fällt, wenn wir entschieden haben, was für einen Weg sie in Zukunft gehen, werde ich meine ganze Kraft auf das fokussieren, wo die Chancen von diesen Veränderungen liegen. Und ich werde nicht bereit sein, mit Leuten stundenlang darüber zu lamentieren, was wir jetzt anders machen und welche jetzt doppelt sind und die alles nicht verstanden haben und so. Das werde ich nicht machen und das habe ich nicht gemacht. das hat sich sehr gelohnt. Ich mache das so im Vertrauen auf Gott und der Prozess, die Veränderung ist gut gelungen. Im Stiftungsrat, ich habe in den 40 Minuten, als ich in dieser Sitzung inne war, mir aber entschieden, dass ich nicht kämpfe. Ich habe rasch gemerkt, was gibt es denn zu gewinnen? Wenn ich jetzt würde, monatelang, vielleicht noch mit einem Anwalt, der kostet ja noch, wenn ich jetzt monatelang würde, und am Schluss würde gewinnen und es wird deutlich, die anderen zwei sind im Unrecht, sie haben etwas Falsches gemacht, ich bin im Recht, dann hätten wir kein Vertrauen mehr zum Zusammenarbeiten. Es wäre alles weg. Wir hätten Monate, Haufen Zeit, Haufen Kraft investiert. Das hat den Menschen, die wir eigentlich mit dieser Stiftung dienen, gar nichts genützt. Wir wären von dem aufgehalten gewesen. Ich habe rasch gemerkt, es gibt nichts zu gewinnen. Und mir ist schon sofort klar gewesen, Jesus hat nicht gesagt, wir sollen um unser Recht kämpfen, sondern wir sollen dienen. Und er hat einmal gesagt, wir sollen unsere Finden segnen. So nicht verfluchen. Ich habe mich dort in diesem Moment entschieden, dass sie alles loslassen, dass ich auch nicht wissen will, wie es weitergeht mit diesen Zwänen. Ich habe schon den Wunsch gespürt, zu erfahren, dass die mal einen richtigen Schuh voll rausziehen. Das war deutlich, sehr deutlich. Ich habe mich entschieden, ich lasse das los. Es nützt, es tut mir, es hilft mir nichts, wenn ich das erfahre. Es hilft ihnen nicht zum Weiterschaffen. Jetzt, wenn ich da so mit Argusaugen schaue, was jetzt da könnte schief gehen, ich lasse einfach los. Und seit dem Tag, seit dem 12. Januar 2021, immer, wenn mir die zwei anderen in den Sinn kommen, segne ich die, bete ich für die, sage Jesus, segne sie, dass sie es richtig zu spüren bekommen. Aber segne, gell? Nicht so. Und das habe ich bis dann. Es hat mich Tag und Nacht beschäftigt, bis ich träume hinein. Und nach einem halben Jahr, gut einem halben Jahr, konnte ich sagen, dass die Erfahrung ihre Macht in meinem Leben verloren hat. Dass es nicht mehr bestimmt. Mein Denken, ich könnte ihr noch gut wieder begegnen. Und habe irgendwie die Erfahrung gemacht, wieder Freiheit zu gewinnen. Also ich war wirklich absolut gefangen in dieser Erfahrung. Wieder Freiheit zu gewinnen. Ich würde dem heute sagen, es ist wie die Erfahrung zu machen von Gottes Geist, der ihm wieder eben Freiheit schenkt, durch seine Kraft wieder den Raum wieder weitet. Und eigentlich kann ich bis heute nicht verstehen, warum das passiert ist. Ich kann Jesus nicht verstehen, warum er nicht geholfen hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann es menschlich nicht verstehen, aber ich weigere mich, weiter an dem rumzugrübeln und habe jetzt doch über all die Zeit, jetzt gut anderthalb Jahre, eigentlich ein unterm Strich eine schöne Erfahrung gemacht von der Präsenz von Gott in meinem Leben. Dass er mir hilft, wieder in die Freiheit zurückzukommen und nicht an dem bleiben zu stehen. Die Sache mit meiner Frau, der Monika, mit dem Krebs, das ist ein Moment, wo ihm schon der Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich weiss noch, ich war gerade unterwegs gewesen, habe ein SMS bekommen aus dem Spital, dass sie jetzt gerade herausgefunden haben, dass da ein Haufen Zeug kaputt ist und sie ins Unispital muss und so. Dann bin ich neben rausgefahren, da auf ein Parkfeld und dann habe ich mal zum Himmel geschrien. Es ist so viel, gerade in dem Moment, kaputt gegangen, ganz schwierig. Und die kommenden Wochen und Monate waren auch schwierig. Wir wissen ja nicht, schlussendlich, wie es weitergeht. Wut, Trauer, irgendwas akzeptieren, dass es so ist. Und natürlich, jetzt spürst du plötzlich die Endlichkeit vom eigenen Leben. Manchmal denkt man ja, die Statistik ist ja, Frauen werden wie alt? Irgendwie 86 und Männer werden irgendwie 82-83 und so. Da ist ja noch viel, viel, viel Zeit und viel Zeit, die man gestalten kann. Und plötzlich merkst du, das ist wahrscheinlich nicht so. Es kann sein, dass ich, weiß auch nicht, 2 Jahre alleine bin oder vielleicht sind wir auch noch 10, ich weiß es nicht. Es gibt keine Verlaufsprognose, ich weiß nicht, wie es weitergeht schlussendlich. Im Moment geht es meiner Frau übrigens wieder so, dass sie eigentlich keine Beschwerden hat. Und jetzt nächste Woche ist wieder ein CT, ein Computertomogramm, Tomografie wird gemacht. Und dann sehen wir, was die Tumoren, was die Medikamente bewirken und was nicht. Jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen entspannter. Aber schlussendlich zu akzeptieren und zu sagen, das ist so. Es ist ein Teil vom Leben, dass es zu Ende geht. Und dass jetzt vielleicht gewisse Sachen nicht möglich sind. Ich mache seitdem noch privat keine Pläne mehr, gross, weil ich immer einen grossen Stress habe. Wenn ich Pläne habe, die ich mich drin verliebe und die wieder loslassen muss, dann tue ich mich jetzt ein bisschen schützen. Vielleicht ist das nicht nur gescheit, aber im Moment verzichte ich darauf, privat irgendwelche Pläne zu machen. Und mittlerweile, meine Übung ist hier und jetzt zu leben, heute. Morgen, heute ist heute und morgen ist ein anderer Tag. Das bin ich ja von Haus aus eben gar nicht. Ich lebe ständig irgendwelche Szenarien und Pläne von den nächsten Monaten und Jahren. Das ist meine grosse Übung. Und ich würde sagen, auch jetzt nach 5 Vierteljahren, es gibt einen Haufen gute Erfahrungen. Wir leben, wir können es akzeptieren, dass es so ist. Es ist auch nicht wie ein Damoklesschwert über unserem Leben, aber es hat ganz viele innere Entscheidungen gebraucht, um zu sagen, ich vertraue dir Jesus, ich vertraue dir Gott, dass du es gut meinst. Ich verstehe nicht alles, ich muss schlussendlich auch nicht alles verstehen. Zu guter Letzt ein paar so 3 Kernaussagen, die ich gerne machen würde. Eine Haltung, die sich bewährt hat. Die Wirklichkeit, die wir drinnen leben, ist grösser als jede Krise. Die Krise ist im Moment vielleicht alles, was passiert. Aber die Wirklichkeit, Gott ist sehr, sehr viel grösser als alles. Wir können nicht alles verstehen. In Jesaja im Alten Testament, in dem Propheten, der sagt einmal, dass Gott gesagt hat, meine Wege sind viel höher als eure Wege. Also wir können nicht, Gott ist so eine andere Dimension als wir. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Das musst du akzeptieren. Und aus dieser Differenz wird es immer so sein, dass wir gewisse Sachen, die wir erleben, nicht verstehen können. Beim Guten spielt es keine Rolle, aber wenn etwas Schwieriges passiert, haben wir manchmal den Anspruch, wir müssten es verstehen. Auch wenn es mir alles aus der Fähigkeit, schlussendlich ist die Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit, ist sehr viel grösser als jede Krise, die ich erlebe. Das gibt schon mal ein bisschen Hilfe, um vielleicht auch loszulassen. Lernbereitschaft. Will man nicht alles verstehen, gibt es noch viel zu lernen. Ich trage Sorgen zu meinen Fragen, die ich habe, und halte einfach die Ohren gespitzt, bin wach, ob ich irgendwo auf Antworten stoße. Ich werde bereit sein, zu lernen. Ich verstehe nicht alles. Von den Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, ich verstehe wirklich nicht alles. Ich muss, um leben zu können, auch nicht alles verstehen. Ich habe mal ein Buch gelesen von jemandem, der sich mit dem Thema vom Leid auseinandergesetzt hat. Intellektuell, sehr anspruchsvoll. Und schlussendlich zum Schluss ist gekommen, die Lösung liegt nicht in der Erklärung, sondern im Vertrauen auf Gott. Das ist eine Beziehungsfrage und nicht eine sachliche Frage, die geklärt sein muss. Ich werde bereit sein, in dieser Haltung zu lernen. Vielleicht kann ich noch mehr verstehen. Und vielleicht kann ich einfach auch nur verstehen, was es heisst, dass Gott eben da ist und dass er mir hilft, Schritte zu wagen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich werde bereit sein, zum Lernen. Und das Dritte, das Leben zu teilen, nicht für sich selber zu wursten, sondern mit anderen auch über das zu reden. Über das zu reden, was ich gerade erlebe, was ich nicht erlebe. Ich habe mich besinnen, dort in der, nach der Stiftungsratgeschichte und so, habe ich relativ rasch mit anderen geredet und habe das so zum Ausdruck gebracht, dass ich innerlich auch gegenüber Jesus richtig zynisch bin. Und jetzt wahrscheinlich keine Predigt sollte haben über das Gebet, weil es nicht gut kam. Aber ich habe auch sofort gesagt, ich will nicht da bleiben. Ich will wieder dort herkommen, dass ich Jesus mein ganzes Vertrauen schenke und das sehr konkret um etwas beten. Ihm wirklich vertrauen und nicht misstrauisch mit dem unterwegs bin. Es ist aber ein Lernprozess. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich heute schon dort bin. Ich zögere immer noch ein bisschen, aber ich will dort herkommen. Ich finde, wenn wir sagen, wo wir heranwachsen, wo wir landen wollen, spielt keine Rolle, wo wir sind. Wenn wir die Richtung eingeschlagen haben und uns entschlossen haben, das Gute zu lernen, das, was hilfreich ist für uns und für andere, dann offen mit dran zu reden. Und das Leben zu teilen. Das Leben zu teilen mit anderen, zu teilen, was man hat und was einem fehlt. Eingebunden in eine Gemeinschaft, in Beziehungen mit anderen, die auch an Jesus Christus glauben, die auch so das Leben anpacken, das halte ich für etwas absolut Entscheidendes. Jetzt werden wir das Lied hören und vielleicht die ein oder andere kennen es, können es mitsingen. Das heisst, wir beten um Segen. Und haben eine Vorstellung, was das soll sein. Also ein Lied von der Laura Story. Die hat meines Wissens selber erlebt, dass sie ein Kind verloren hat. Also eine ganz schwierige Erfahrung gemacht. Ganz viel verkehrt in ihrem eigenen Leben. Und jetzt werdet ihr merken, wenn wir das Lied singen, manchmal denken wir, haben wir so eine Vorstellung von Segen von Gott. Jetzt ohne, dass es so ein bisschen ironisch zu meinen oder so. Meine Erfahrungen, die ich jetzt ein bisschen geschildert habe, ich würde auch sagen, dass Gott mich in verschiedener Hinsicht sehr gesegnet hat. Es ist bei allem Schwierigen. Und jetzt eben nicht, auf eine, dass er mit mir gespielt hat oder ihm irgendwie da mal schauen, wie er es macht oder so. Sondern ich habe Gott auf ganz verschiedene Arten sehr erfahren. Aber ich hätte es nicht vermutet, dass es so ist. Manchmal schauen wir im falschen Ort her. Und in diesem Lied drückt Laura Story dann aus, dass sie sagt, ja, was ist denn, wenn wir die Präsenz von Gott, dass er da ist, seine Treue, seine Liebe, wenn wir die vielleicht erst durch einen Haufen Nächte, was feister war und die Verzweiflung gross war, ihre ganze Teufel erfahren. Also, achtet mal auf das Wort von diesem Lied. Danke euch vielmals. Und nachher ist auch wieder die Möglichkeit, da den Fragen zu stellen, wo dann der Paul auf die einen oder andere darauf eingeht.
Wenn es so fern und heil und kommt, was für eine Zeit.
sind einige Fragen hier gekommen, René, für dich. Aber zuerst, du hast ja das Lied selber ausgesucht. Du hast gewünscht, dass wir das singen. Was bedeutet dir das Lied?
Das ist letzten Sommer, also wo das Monika ist im Spital gsi. Es haben sowieso Lieder eine besondere Rolle gespielt. Und dann ist mir das, ich habe das vorher, vielleicht habe ich es auch schon gehört, aber es hat mir nicht erreicht. Und in dem Moment ist das tief rein. Da ist mir richtig eingefahren. Ja, es kann sein, dass im Dunkeln tatsächlich Gott einem begegnet. Einfach dort, wo man es nicht erwartet. Also mir hat das Lied hat mir geholfen, etwas zu formulieren, ein Wort zu geben für eine Hoffnung, die ich vielleicht irgendwie hatte, aber ich konnte es nicht selber formulieren. Das Lied hat mich sehr bewegt und seither berührt es jedes Mal, wenn wir es singen. Ja.
Es hat ganz spannende Fragen, die da gekommen sind. Ich möchte hier anfangen, jemanden gefragt, warum hast du nicht einfach die Firma gewechselt und komplett neu angefangen?
Ja, das hat mich auch mal jemand gefragt. Einer von meinen Vorgängern hat mich mal gefragt, warum lässt das mit dem machen? Es geht nicht um mich. Also, mir ist irgendetwas anvertraut, oder uns miteinander ist etwas anvertraut, das jetzt schon über 180 Jahre geht. Es ist ganz viel möglich gewesen, und jetzt geht es nicht darum, ob es für mich stimmt oder nicht stimmt. Entschuldigung. Solange ich einen Beitrag leiste, dass es konstruktiv, auch die Übergänge, die ganz schwierigen Übergänge konstruktiv sind, wir die können konstruktiv schalten und die anderen noch ein gewisses Mass an Vertrauen haben zu mir, dann werde ich meinen Beitrag leisten. Wenn man so lange dabei ist, eure Leitungsaufgaben und auch die Prozesse kennt, dann hat man doch, natürlich ist man ein bisschen gefangen von der Geschichte, aber man hat doch sehr viel Wissen und Einsichten. Effektiv, solange es gebraucht wird, möchte ich das helfen, konstruktiv zu gestalten und nicht davon nachher schauen, jetzt schauen wir, wie ihr das Zeug macht. Es hat schon so einen Moment gegeben, wo ich
den Battle gerne angeschmissen
habe. Ja, und ich dachte, dann mache ich doch das selber, oder? Aber ich habe gesagt, nein. Einmal habe ich 7 Wochen lang innerlich gekämpft, um wieder an den Sitzungen ohne Absicherung, ohne mich selber zu schützen, meine Sicht einzubringen. Nicht mit dem Anspruch, es muss so gehen wie nicht. Ich habe gekämpft, dass ich dabei bleibe. Ich bin von Haus aus aber auch ein loyaler Typ. Also bis irgendjemandem den Schuh gebe, braucht es wahnsinnig lang.
Danke vielmals. Was ist denn genau deine Aufgabe an der jetzigen Stelle?
Ja, jetzt tue ich so Beziehungen pflegen. Eigentlich networken, Beziehungen pflegen und Weiterbildungssachen, Schulungen. Ich bin viel unterwegs, so wie heute, oder in Gemeinden für Gottesdienst oder an Konferenzen als Redner, so wie ich halt eingeladen werde. Und versuche mit anderen zusammen versuchen, einen Bereich Weiterbildung aufzubauen. Und die Alumni-Arbeit, also der Kontakt, Beziehung zu unseren Absolventen, da gibt es ja ziemlich viel. Und die sind auf der ganzen Welt verstreut. Und da Beziehungen zu pflegen. Weil viele kennen mich, ich kenne viel, teilweise noch nur vom Sehen. Aber dass man einander so kennt und eigentlich aufeinander reagiert, das ist eigentlich ein Trumpf, um jetzt so etwas aufzubauen.
Ja, aber leider tue ich nichts. Das funktioniert, ja.
Ja, teilweise.
Cool, vielen Dank. Bist du froh, dass du nicht mehr Direktor bist und jetzt Zeit hast für deine Frau?
Ja, bin ich eigentlich schon froh, ja. So, die ganze Verantwortung jetzt, es rumpelt. So Übergänge, das entscheiden wir nicht und morgen geht es anders und schön Laufruhe weiter und so. Wir haben also im wirtschaftlichen Bereich, was Liegenschaften, Gäste, Konferenzbereich auf der Krishona, im Moment rumpelt es richtig und tatsächlich bin ich manchmal froh, dass ich nicht mehr den grossen Rucksack annehme. Ob ich dann mehr Zeit habe für meine Frau, das ist nochmal ein anderes Thema, gell?
Das Leben ist endlich, hast du gesagt, der Gedanke macht mir grösste Not. Was empfiehlst du mir?
Ja, das ehrlich zuzugeben, dass das so ist. Und mit anderen darüber zu reden. Ich meine, wenn man älter, ich weiß nicht, wie alt die Person ist, die das geschrieben hat, wenn man älter wird, ist es irgendwann mal klar, dass es dann zu Ende geht. Wie auch immer. Also es ist, die Jahre werden weniger und so. Für Leute, die im Moment rum sind, sterben plötzlich, es wird dünner. Wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die 92 ist und so, die hat das ganze Beziehungsumfeld, das ist ja praktisch weg. Es wird einem ja ständig vor Augen geführt, dass es so wird sein. Aber Menschen, die keine Perspektive über das Leben hier aus haben, die haben es ganz schwer mit dem Thema. Aber wenn man weiss, dass das Beste noch kommt und das so kultiviert, die Vorstellung, was uns Gott verheißen hat, dann gibt es über jede Krise und Not und jede Eingrenzung, die wir erfahren, kräftemässig, von unseren Möglichkeiten, gesundheitlich, dann gibt es einfach, das Leben wird immer mehr, es wird nicht immer weniger. So. Martin Schleske hat einmal gesagt, das Leben ist in all seiner Vorläufigkeit der Anfang von der Vollkommenheit. Also es wird immer mehr und das zu kultivieren, aber das kann man nicht einfach alleine, das muss man miteinander machen. Ich habe eine ganz schöne Erfahrung gemacht, vor ungefähr einem Jahr. Wir haben so Gottesdienste mit unseren Studenten, die Studenten gestalten. Wir waren in einer Zeit, in der wir mit Liedern Gott angebetet haben und gebetet haben. So. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, so den Eindruck gehabt, ja, jetzt singen wir da und beten Gott an, wie gross und wie herrlich das er ist. Aber wir sehen ihn gar nicht. Es ist noch immer noch ein bisschen wie hinter dem Vorhang. Und wenn man mal hinter dem Vorhang sieht dann, und sieht, wie es wirklich ist, also die grosse Wirklichkeit, die werden wir erst noch antreffen. Das sagen auch die Leute in der Bibel im Neuen Testament. Wir haben eine Ahnung, aber wir wissen noch ganz wenig. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, jetzt sind wir noch hinter dem Vorhang. Oder wir sehen es noch nicht. Und vielleicht ist für Monika, ich weiß ja nicht, vielleicht sehen wir gleich das Ganze. Und der hat mich so eine Freude gepackt. Monika war im Spital. Der hat mich so eine Freude gepackt, dass ja hinter dem Vorhang, jetzt geht es dir erst recht auf. Und das zu kultivieren. Aber du musst es buchstabieren, vielleicht eben zusammen mit anderen. Also viele von diesen Prozessen ist wirklich das Buchstabieren. Ich schreibe ein Tagebuch, ich schreibe auch meine Zweifel, meine was in mir rumort und so. Ich versuche das in Worte zu fassen, um mir das so bewusst zu machen, um ehrlich damit umzugehen. Aber zusammen mit anderen die Zukunft zu kultivieren, die Perspektive.
Danke, vielleicht passt die Frage auch dazu, zu dem, was du jetzt angefangen hast, darüber reden. Warum glaubst denn du an Jesus Christus und nicht an etwas anderem?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich würde heute sagen, es ist irgendwie schon ein Geschenk. Also ich bin im christlichen Umfeld aufgewachsen, mein Vater war sogar selber Pastor gewesen. Aber irgendwann schon gemerkt, wenn du in einer Garage geboren wirst, bist du auch kein Auto. Also wenn du in einer Kirche geboren wirst, bist du auch nicht einfach Christ. Es muss dann noch irgendetwas passieren. Und zu merken, ich hatte das schon als Kind einmal, ich kann mich noch besinnen, es war eine Kinderwoche, wo ein Missionar uns erzählt hat, von Jesus und so. Und dort habe ich so eine Entscheidung getroffen. Ich schaue das als ein Geschenk an. Und ich habe meine Krise gehabt und habe immer wieder meine Krise, eben so, wie ich es so beschrieben habe. Dann ist oft manchmal viele Fragen gestellt. Und ich schaue es für ein Geschenk an. Aber wenn ich bin ja jemand, der sehr viel
will verstehen. Aber du reflektierst ja
auch wieder. Ich bin ständig am Analysieren. Also es ist manchmal auch wirklich eine Plage. So, das immer studieren und immer probieren und wollen es verstehen und so. Aber wenn ich so... die Wahrscheinlichkeit, rein sachlich, menschlich, gedanklich zusammenzählen, ob das mit Jesus wahr sein kann oder nicht, also jetzt abgesehen mal von den Erfahrungen, die ich schon mit ihm gemacht habe, dann würde ich wieder Blaise Pascal auch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist einfach unglaublich viel höher, dass das die Wahrheit ist, dass das wirklich unser Lebensfundament ist, als jede andere Vorstellung von unsichtbarer Welt und Gott. Aber im Neuen Testament hat Jesus dem Petrus, da in seinen Aposteln, hat er auch ihm gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich glaube, Jesus hat auch für mich gebetet.
Vielleicht betest du dann am Schluss noch für uns.
Das kann ich auch
dementsprechend. Machen. Nochmal eine Frage, du sagst, Freiheit ist die Kontrolle nicht zu haben. Ich bin in Gottes Hand. Was hast du gesagt? Ich kann mir nicht vorstellen, Kontrolle jemand anderem abzugeben, statt da. Wie schaffe ich das?
Man muss jemanden kennen, wenn man ihm will, das Vertrauen. Es ist eine Frage vom Vertrauen. Und keine Beziehung wird gesungen und tragfähiger, wenn man mit der Person, die man in Beziehung ist, wenn man die kontrollieren will. Das ist nicht möglich. Also man muss vertrauen, man muss das Risiko eingehen, dass man auch enttäuscht werden kann. Wobei enttäuscht heisst immer, es ist enttäuscht, also das Ende von der Täuschung. Also man ist dann der Wirklichkeit näher. Das ist schnell gesagt, aber eigentlich hat es sehr viel von dem, in dem, dass ich Ich weiss so viel über Jesus. Ich weiss, was andere mit ihm erlebt haben, was er macht, auch in ganz schlimmen Situationen. Es lohnt sich. Ich wüsste keine Alternative. Dann ist es als Buchstabieren, das Risiko einzugehen. Aber ich muss wirklich glauben, dass er es gut meint. Es gibt ganz viele Indizien, dass es so ist. Und ich habe viele Erfahrungen schon gemacht. Aber letztlich muss ich kumpeln, muss ich es riskieren. Aber das hat Jesus irgendwie auch deutlich gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr meine Worte schön findet, das ist gut und nett. Aber wenn ihr nicht darauf einlädt und den Schritt wagt, aufgrund von dem, was ich sage, dann habt ihr kein Lebensfundament. Und mit der Erfahrung, kürzlich hat jemand gesagt, indem er eine Erfahrung macht mit Jesus, im Glauben, im Vertrauen auf ihn, das prägt unser Inneres, unser Herz. Das ist so, Erfahrungen prägen unser Herz. Und wenn ich eine Erfahrung mache, wie Jesus mir hilft, wie Jesus gut zu mir ist, unverdient gut, dann prägt das mein Inneres so. Und mit ganzen Haufen Erfahrungen wächst die Erkenntnis, wer Jesus ist und wie er ist, sein Charakter, seine Person. Ja, mit dem ist nicht alles gesagt. Ich kann, glaube ich, nicht alles sagen. Es ist einfach ein Akt von Vertrauen.
Danke vielmals. Da hat es zwei Fragen, die ich richtig frage. Wann soll man kämpfen und wann nicht gehen? Ich gebe das immer beide weiter. Vielleicht kannst du es in einem Päckchen beantworten. Du hast gekämpft oder hast wollen kämpfen. Ist es immer falsch zum Kämpfen? Wann ist es richtig zum Kämpfen? Und jemand zitiert noch den Paulus, der sehr selbstbewusst sein römisches Bürgerrecht eingesetzt hat und bis zur höchsten Instanz gegangen ist. Kannst du uns da ein bisschen Feeling geben, du hast wollen und hast es nicht? Manchmal ist es gleich richtig. Wie würdest du das auflösen?
Also für mich selber, wenn andere unter die Leder kommen, dann kämpfe ich. Weil sie sich selber nicht wehren können. Also wenn Ungerechtes geschieht mit anderen, dann, wenn ich kann, dann kämpfe ich. Und dann kann ich aber auch ziemlich, dann kann ich wirklich Energie entfalten. Wenn es um mich geht, habe ich halt immer das Gefühl, ein Stück weit, das ist dann vielleicht sehr egoistisch, auf einen eigenen Vorteil, man hat so ein bisschen einen Röhrenblick. Man sagt ja, Stress macht dumm. Mit dem rechne ich immer, wenn ich emotional sehr aufgewühlt bin, dass gerade wenn es um mich geht, dass ich dann sehr dumm bin. Und dann muss man sehr, glaube ich einfach, in der Regel ist es nicht. Ja, es hat schon Situationen gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, andere würden für mich kämpfen und es nicht passiert ist. Aber okay, das muss ich akzeptieren. Das ist so mein Grundsatz. Ich bin nicht der Paulus, aber dort, wo es jetzt darum geht, vielleicht auch sein Recht einzufordern, hier bin ich ja nicht einmal ganz sicher gewesen. Ich weiß es auch bis heute. Kümmere mich nicht darum. Aber wenn etwas Recht ist und man es kann einfordern, ohne andere kaputt zu machen, das wäre vielleicht ein Kriterium, dann ja, dann darum kämpfen. Aber einfach wegen mir und dass es für mich aufgeht und für mich dann stimmt und andere junge Träger kommen anstelle von mir oder so, mit dem Gedanken kann ich mich schlecht anfreunden. Ja. Ich glaube, das ist nicht mein Job.
Ich bringe noch ein letztes Votum da. Wir können nicht alles anschauen, aber da steht, du bist sehr offen gewesen, gegenüber deinem eigenen Leben, sehr persönlich. Wie gehst du damit um, dass jetzt so persönliche Information öffentlich bekannt ist?
Ich habe so den Anspruch, wenn ich über etwas rede, was schwierig ist, dann möchte ich so darüber reden, dass ich eben über mich rede und nicht über Fehler oder scheinbare Fehler, dass ich nicht andere in die Pfanne haue und irgendwo diskreditiere, sondern dass ich darüber rede, wie ich damit umgehe. Sowieso die Verantwortung für das, was ich mache, was ich sage, wie ich mich verhalte, die ist bei mir. Ich kann mich nicht durch Umstände oder dumme Leute entschuldigen, sondern ich bin verantwortlich, egal was die anderen machen. Und dann möchte ich so reden, dass die ich im innerlich vor Augen hatte, die könnten jetzt da innen sitzen. Ich hätte es gleich gesagt. Und jetzt, wird auch mit der Livestream oder...
Mein Livestream wohl
auch. Nachher ist es auf YouTube oder irgendwie so. Ja. Jederzeit sollten die ich darüber reden, können auch dabei sein. Also es braucht nicht einen geheimen Ort, um so darüber reden. Das ist mein Anspruch. Ich will es fair machen und auch können begründen, warum sie es so sagen. Insofern habe ich gar kein... Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Wachsen in dem. Oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn man ehrlich über die Sachen redet und über die Prozesse, die ihm abgehen, das ist vielleicht ein Vorteil von dem, dass ich ständig analysiere und überlegen bin, was ist denn eigentlich und wie kann ich jetzt mit dem umgehen, dann kann ich es vielleicht auch besser beschreiben und habe dann Worte dafür. Es ist hilfreicher, wenn wir nicht um einen Brei herum reden und sagen, wie es ist, was klingt und was nicht klingt. Ja, da habe ich jetzt eigentlich... Kostet mir nicht.
Würdest du noch mit uns beten, ja, so wie Jesus oder Petrus gebetet hat?
Danke vielmals, Jesus, dass ich an dich glaube und mich das nicht so aus der Bahn gerührt hat, dass ich dir den Schuh gegeben habe und dir misstraue. Es ist wirklich ein Geschenk. Danke vielmals. Für jeden, der kann glauben, der kann vertrauen. Und wir sind so darauf angewiesen, dass du uns den Raum schaffst, dass wir dir vertrauen können, dass wir Kontrolle, dort wo wir eben müssen und es eigentlich selber nicht im Griff haben, wirklich abgeben und uns auf dich verlassen, auf das, was du versprochen hast und gesagt hast. Ich bitte um Glauben, dass Glauben entsteht in unseren Herzen, dass er wächst, dass du uns erhaltest. Und dass du so mit Menschen zusammenführst, so Wegfährten, die mit uns sich zum Guten verbinden und mit uns helfen, vertrauen. Manchmal geht es ja nicht. Bitte schenk uns das. Schenk sie unter uns, dass so Beziehungen wachsen, so Beziehungen noch tragen, sich auch die Krisen bewähren. Ja, danke vielmals, dass du es siehst, was wir brauchen, dass du gute Gedanken hast für uns, uns liebst, unbedingt, unendlich liebst. Dann ist das immer wieder begriffen. Danke vielmals. Amen.
Amen. Merci vielmals, René. Genau.